Alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir wollen miteinander das Lied 424 singen, und dort die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, wir freuen uns darüber, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Wir zweifeln oft darüber. Wir sind oft mutlos und bedrückt und vergessen dies. Ach, stärke uns jetzt heute Morgen den Glauben an deine Herrschaft, dass wir dir Großes zutrauen, ja, und dass du Wichtiges und Bleibendes auch durch uns wirken kannst. Wir sind auch oft traurig, wenn wir dir selbst im Wege stehen, wenn wir dich hindern in deinem Wirken. Herr, das ist schwere Schuld, die uns belastet. Und darum wollen wir uns heute Morgen neu öffnen für dich. Komm du zu uns und wohne in uns und gebrauche unser Leben als ein wichtiges Stück deines Reiches. Breite deine Herrschaft besonders über uns und unser Leben aus, dass wir etwas werden, auch zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Das freut uns, Herr, dass dir alle Macht gehört, im Himmel und auf Erden. Amen. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Es ist schön, wenn Sie mitlesen in den Bibeln, die ausgelegt sind, oder in der Bibel, die Sie selber dabei haben. Sie haben viel mehr vom Wort Gottes, wenn Sie es nicht nur hören, sondern auch vor sich sehen. Kolosser 1, Vers 15 bis 23. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist durch Jesus und auf ihn hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, mit seiner ganzen Fülle in Jesus zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun dadurch versöhnt, dass er seinen irdischen Leib in den Tod gab, um euch heilig und ohne Makel und ohne Tadel vor sein Angesicht zu stellen. Ihr müsst nur im Glauben beharren, fest gegründet und dürft euch nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das allen Geschöpfen unter dem Himmel gepredigt wird. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und singen wir das schöne und bekannte Lied von Philipp Friedrich Hiller, Jesus Christus herrscht als König, 96, die Verse 1, 2 und 5.
Thank you.
heute über einen Vers predigen aus dem Kolosserbrief, diesem ersten Kapitel, und dort ist es der Vers 27. Kolosser 1, Vers 27. Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Amen. Man hat es immer und immer wieder gesehen, in Bildern, in Nachrichten, im Fernsehen, wie das war, als Frankreich einen neuen Staatspräsidenten bekam. Schon am Abend um 8 Uhr hatten sich 200.000 begeisterte Franzosen auf dem Place de Bastille versammelt, und dann brüllten sie und sie schwenkten Fahnen, und wer keine Fahne hatte, schwenkte, wie das die Franzosen so gerne tun, eine Weinflasche und feierte begeistert seinen neuen Präsidenten, bis sie heiser waren und sie schrien immer wieder: Mitterrand, Präsident. Das war ihre Begeisterung und ihre Freude. Und sie haben es so in ihren Köpfen drin, dass sie sagen, jetzt beginnt eine ganz neue Epoche in unserem Land. Ihr Mann, für den sie immer schwärmten, der hat das höchste Amt übernommen. Nun, diese Hitzköpfe haben sich dann bald wieder beruhigt. In der Nacht sei ein Gewitterguss niedergegangen, las man in den Zeitungen. Und dann hätten sich doch alle sehr schnell und still nach Hause begeben und seien wieder am nächsten Tag ihrer Arbeit nachgegangen. Es ist auch alles in der Politik nicht so sehr aufregend. Nach einer gewissen Zeit beruhigt sich die Begeisterung, dann werden die Menschen sehr nachdenklich. Und dann nach ein paar Jahren ist es auch immer wieder so weit, dass selbst der gefeiertste Politiker seinen Hut nehmen muss und unter der bitteren Kritik der Leute sich zurückzieht ins bürgerliche Leben, und dann jubeln die Leute schon wieder dem Nächsten zu. So wird es bei uns gehalten mit denen, die an der Spitze stehen. Aber nachgedacht habe ich schon ein bisschen, dass Christen eigentlich noch ganz anders begeistert sein müssten über den Regierungsantritt Jesu. Wenn Menschen schon für Politiker so schreien, wo man doch weiß, dass das alles nachher nicht so toll wird, wie man es in der Nacht des Sieges feiert, wie ganz anders müssen dann wir froh und dankbar sein, dass wir den Jesus, dessen Liebe wir erfahren haben, den wir kennen, dessen Wort wir wissen, den wir nun an den Schaltstellen der Macht wissen, im Himmel, zur Rechten des Vaters. Unter Christen ist das nicht sehr üblich, dass wir so begeistert rufen und singen. Das spürt man auch. Dann werden bei uns die täglichen Sorgen sehr, sehr groß. Das überrascht nicht. Dann wird das Klagen das Thema, das unseren Tag prägt. Dann sind wir erfüllt von der Angst, weil wir es gar nicht mehr wissen. Wir selbst haben es vergessen, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das ist ein kleiner Tipp, den ich Ihnen mal geben will für Ihr privates Christenleben. Nicht nur, wenn Sie beten, sondern Sie sollten immer Jesus in seiner Größe vor Augen haben. Dieses Wort Herrlichkeit ist bei uns schon ganz abgegriffen. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, wie Jesus jetzt in diesem Augenblick angebetet wird von der Schar, der Engelboten, von den vollendeten Chören, wie diese reinen und wunderschönen Chöre ihm das Lob singen, Ehre und Preis sei Gott, dann wollten wir in diese Chöre mit einstimmen. Es ist sicher typisch für unsere Christenheit heute, dass das Fest, das dies im Auge hat, so missachtet wird, das Himmelfahrtsfest. Und dass viele Christen gar nichts damit anfangen können. Das wäre ja dieser Tag, von dem so wichtige Impulse ausgehen könnten, zu uns müden und verzagten Leuten. Lesen Sie es immer wieder in der Offenbarung des Johannes. Halten Sie sich nicht an der Offenbarung, an den Stellen auf, die Sie nicht verstehen, sondern freuen Sie sich, wie immer wieder beschrieben ist, dort ist Jesus, der alle Macht hat. und wie die Mächte dieser Welt sich beugen müssen und wie die ganze Weltgeschichte letztlich vor Jesus sich ordnen muss und auf dieses Ziel zuläuft, das Christus dieser Geschichte gibt. Aber nun hat das ja schon der kleinste Knabe in unserer Welt gemerkt, dass man von der Herrschaft Jesu nichts sieht. Wo sieht man denn was von Jesus? Sehe ja nichts. Schlagen Sie die Zeitung auf, da sehen Sie, was Menschen machen. Wo sehen Sie in Ihrem Leben Spuren Jesu? Sie sehen, wie Ihr Vorgesetzter mit Ihnen umgeht oder wie böse Menschen mit Ihnen umspringen. Wo sehen Sie etwas von der Macht Jesu? Das halten uns die Spötter immer wieder vor und die sagen, schau doch an, das Leiden, die Tränen, das Unrecht, wie Menschen im Streit unterdrückt werden und was alles Gemeines in der Welt geschieht. Wo ist denn die Herrschaft Jesu? Ja, das ist eine gute Frage. Die will ich Ihnen heute beantworten in der Predigt. Wo ist die Herrschaft Jesu? Die muss man doch sehen, davon muss man etwas spüren, die muss man empfinden. Wir sind überzeugt, dass Jesus alle Macht hat. Aber wir können oft keine Antwort drauf geben. Wie ist das nun mit seiner Herrschaft? Wo ist sein Reich? Wir können fröhlich singen, Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Macht, die er ist kein anderer Name, heut und ewig, Amen. Aber wo sehe ich das? Darum will ich zuerst darüber sprechen, Jesus baut sein Reich heute. Jesus baut sein Reich heute. Nun bauen ja viele heute ihre Reiche. Sie wissen, dass es viele Konzeptionen gibt von Nationen, die alle den Ruhm begründen wollen, ihrer Völker. Wir kennen dann Ideologien, die in unseren Tagen ihre glückbringende Sache allen Menschen der Welt anbieten und aufzwingen wollen. Und dann liegen die Reiche dieser Welt miteinander im Streit. Wo ist denn das Reich Jesu? Es ist immer eine Verwechslung, wenn man auch immer Reich Jesu einfach mit Kirche gleichsetzt. Das wäre sicher falsch und töricht. Wo ist das Reich Jesu? Denn da kann einer genauso reinkommen in unsere Kirche und sagen, ich sehe nichts von Christus, ich sehe ein paar Menschen hier zusammensitzen, es sind ganz nette Leute dabei, aber wo ist das Reich Christi? Woran sehe ich denn das? Es ist ja auffallend, wie Jesus selbst sein Reich ausgebreitet hat. In den 3 Jahren seines Wirkens auf der Erde. Warum hat er denn überhaupt nie sich bemüht um den Bürgermeisterposten von Jerusalem? Da hätte er doch ein Stück Einfluss ausüben können über diese Welt. Jesus hat es klargestellt gegenüber dem Repräsentanten der damaligen römischen Besatzungsmacht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aha, dann haben wir es also doch. Dann ist das Reich Jesu gar nicht so sichtbar da, dann ist das nur eine Idee. Nein, nein. Das hat Jesus nicht gemeint. Das Reich Jesu ist wirklich da. Aber Jesus hat nie daran gedacht, das Reich Jesu auszubreiten mit menschlichen Mitteln. So wie die Könige das tun, natürlich nie mit Gewalt. Das ist die dunkelste Geschichte der Mission gewesen, auch in unserem deutschen Vaterland, als vor vielen Jahrhunderten mit Zwangsbekehrungen Menschen zu Christen gemacht wurden. Und das liegt als dunkler Schatten noch über der Geschichte auch der Kirche in unserem Land. Das geht nicht, dass man das Reich Christi so ausbreitet. Ich denke aber an etwas viel Aktuelleres heute. Viele meinen, sie könnten etwas Gutes tun, indem sie die Ideen Christi propagieren. Sie meinen, man muss doch in dieser Welt schauen, dass die Gedanken Jesu und sein Wort nicht einfach untergehen. Man muss schauen, dass in unserer Welt auch noch das Andenken an das Christliche hochgehalten wird. Das hat Jesus nie gemeint. Sein Reich wird nicht so ausgebreitet. Auch die Zeiten im Mittelalter, wo Könige und Kaiser sich auf Christus berufen haben und meinten dadurch, das Reich Christi auszubreiten, waren oft sehr trübe und dunkle Zeiten, wo von der Herrschaft Jesu nichts sichtbar wurde. Wie wird das Reich Christi dann ausgebreitet? Wenn es real ist, fassbar, spürbar, erfahrbar und wenn es nicht in der Art der Könige dieser Welt geschieht? Durch Menschen, die sich Christus unterwerfen. Auf alle anderen Methoden hat Jesus verzichtet. Er hat Menschen gesucht, die sich seiner Herrschaft öffnen. Und darum ist das der springende Punkt heute im Himmelfahrtsfest. Ob wir offen werden, dass Jesus Christus unser Herr ist, der alle Macht bei uns hat, alle Gewalt über uns hat. Da sagen wir, das ist ein bisschen wenig, wenn das nur die Christen sind. Warum soll das wenig sein? Sie ahnen vielleicht noch gar nicht, wie mächtig Christus ist. Ihm haben ein paar schlichte Männer genügt damals, die er um sich gesammelt hat, um das Evangelium über das ganze Römische Reich zu verbreiten und viele Hunderttausende von Menschen zum Glauben an Christus zu führen. Das genügt Jesus oft eine Handvoll Menschen, die sich seiner Herrschaft unterstellen und ihm gehorsam sind. Das Reich Jesu wird nur ausgebreitet mit Menschen, die sich Christus überschreiben, die sich Christus zu eigen geben. Jetzt haben Sie den Punkt, warum es heute mit dem christlichen Glauben oft nicht richtig funktioniert und warum es mit dem Christentum in so eine Krise oft sich bewegt. Weil wir immer wieder meinen, dass die Sache Jesu sei doch eine Sache einer Volkskirche, wo man die Babys taufen kann und dann wird man das vererben von Opa zum Enkel und dann wird man irgendwo das Christliche als Traditionsgut in unserem Volk erhalten. Ach, wissen Sie, darin ist doch die Kraft Christi nicht. Aber wo ein paar Leute sind, die sich mit Haut und Haar Christus verschreiben und sagen, er soll mein Herr sein, er soll mich bestimmen, da ist das Reich Gottes sichtbar gegenwärtig. Und denken Sie bitte nicht, dass das jetzt Privatsachen wären, die Sie nur im inneren Leben abspielen. Wo Menschen sich der Herrschaft Jesu öffnen, da werden sie plötzlich befreit, dass sie wirken können in die Weite, in die Öffentlichkeit unserer Welt hinein. Das war ja immer das Große, wo Menschen von Christus in Besitz genommen wurden, dass sie etwas gewirkt haben für die Sache Gottes, für die Gerechtigkeit, für den Frieden, für die Wahrheit. Also ich habe behauptet, Jesus wirkt nie anders als über Menschen, die er ruft. Jesus hat bei seiner Himmelfahrt den Jüngern einen Befehl gegeben, wie sie es machen sollten mit der Ausbreitung seines Reiches. Da hat er nie gesagt, verbreitet meine Lehre, doziere die Leute gut. Er hat nie gesagt, sorgt dafür, dass mein Einflussbereich sich vergrößert. Er hat nie ihnen den Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass die Menschen Sympathie entwickeln für Jesus. Sondern hat gesagt, macht alle Völker zu Jüngern. Jünger, das sind Leute, die auf das Kommando des Lehrers hören. Die das übernehmen und sich unter das Gelehrte stellen, die das zu ihrer Sache machen. Das ist jetzt ganz wichtig, weil ich glaube, hier liegen die großen Fehlentwicklungen auch in unserer Gemeindearbeit oft. Im Verständnis, wie man Mission treiben soll heute. Der wichtigste Schritt ist, dass sich ein Mensch der Herrschaft Jesu ausliefert. Es ist tragisch, dass sicher jetzt auch viele unter uns sitzen, die warten immer darauf, dass sie geprägt werden vom christlichen Einfluss. Das ist so eine Mode, die uns von Kindertagen mitgegeben wird. Man geht treu zur Kirche und im Laufe der Zeit wird das irgendwo abfärben. Wenn Sie an die politischen Reiche unserer Welt denken, ist das immer auch so, wenn man eine Zeit lang Gastarbeiter ist und das treu viele Jahre gemacht hat, dann kann man vielleicht nach 10 Jahren eingebürgert werden. Und so hoffen viele Leute, Christen zu werden, indem sie denken, ich will mich so zur Gemeinde halten und ich möchte auch immer treu dabei sein und im Laufe der Zeit muss das ja auf mich abfärben. Wenn ich 10 Jahre in Frankreich lebe, werde ich auch ein Stück weit Franzose werden. Wenn ich 10 Jahre in den USA lebe, ich werde auch langsam ein Amerikaner. Wenn ich 10 Jahre in der Gemeinde lebe, wächst man doch so langsam hinein. Nein, so breitet Jesus sein Reich nicht aus, das ist eine Täuschung. So ist noch nie einer Christ geworden, noch nie. Man wird Christ nur durch die bewusste und willentliche Übergabe an Jesus. Nicht indem man sich einer christlichen Lehre oder einer Kirche verschreibt, sondern indem man sich Christus ausliefert. Und das geht nie, ohne dass unser ganzes Leben, zu dem auch unser Privatbereich und unser Intimleben gehört, Jesus ausliefern, damit er Herr ist, König und Herrscher drüber. Das unterscheidet Jesus sehr stark von den Präsidenten unserer Welt. Nehmen Sie noch einmal so einen französischen Staatspräsidenten, der in sein Amt eingeführt wurde. Die Leute erwarten alle, der wird Heil bringen, weil er nun neue Sozialordnungen einführt. Weil er die Reichen schröpft,
würde vielleicht mir auch ein höheres Einkommen verschaffen. Ich würde Arbeitsplätze schaffen für die Arbeitslosen. Sie hoffen alle, der wird irgendeine Ordnung einführen, die mir zu Nutzen kommt. Das denken sich ja viele auch von Jesus. Die warten immer und denken, irgendwann muss doch Jesus in meinem Leben mir auch irgendwo Hilfe gewähren. Sie sind ganz glücklich, wenn sie mal überraschend von einer Krankheit genesen. Und die begreifen gar nicht, dass das nicht das Reich Christi ist. Nicht die Ordnungen, die irgendwo geändert werden oder nicht irgendwo eine Fügung, die mir zustatten kommt, ist das Reich Christi. Sondern Jesus hat gesagt, such nicht nach irgendwelchen Veränderungen außerhalb deines Lebens. Warte nicht, als ob in deinem Leben Dinge sich lösen könnten, so wie es die Heilsbringer unserer Welt tun, sondern du aber stelle dich unter die Königsherrschaft Jesu. Und darum muss ich Ihnen immer in der Predigt diesen Punkt sagen. Es geht um Ihre Bekehrung. Es geht um Ihren Gehorsam Christus gegenüber. Sonst haben Sie überhaupt nichts von Jesus. Obwohl Sie sich schon manchmal gefreut haben über Hilfen, die Sie von ihm bekommen haben. Aber das sind nur Spuren gewesen. Sie haben Anteil am Reich Christi nur. Anders als in politischen Reichen unserer Welt. Nur wenn Sie ein Bürger werden, und das werden Sie nur durch eine Übergabe des Willens und des Gehorsams. Sie müssen sich ausliefern und ihm hingeben. Das ist das, was hier wichtig ist. Christus in uns. Er will Herrscher werden. Wenn Sie fragen, wo sehe ich denn das Reich Gottes? Es gibt doch so viel Böses in der Welt und so viel Streit und Unrecht. Ja, dann natürlich. Aber ob in Ihrem Leben die Königsherrschaft Jesu anbricht, das ist doch die entscheidende Frage. Und dieser Ruf ergeht heute an uns. Christus will bei uns einkehren. Er klopft an unsere Tür und will zu uns. Wir hatten neulich einen Ausflug mit unserem Jugendchor auf die Schwäbische Alb und hatten dort Gelegenheit, den Drachenfliegern zuzusehen. Ist ja großartig, wie die da oben stehen. Ich hätte den Mut nicht. Und dann stürzen sie sich einfach in die Luft. Und dass die Luft trägt, das wissen sie. Aber wenn man das so ansieht, nochmal überlegt. Und da war einer dabei, der hat so laut so einen richtigen Juchzger losgelassen, wie er sich in die Luft stürzte. Ich dachte, er stürzt ab und er hat einen Schrecken. Aber das war bei ihm nur die Freude. Er stürzt in den Abgrund und dann trägt das. Der Schritt des Glaubens kommt manchen auch so vor, die denken, wer ist Jesus? Kann ich mich ihm anvertrauen? Ich will Ihnen heute Mut machen. Denken Sie an diesen Drachenflieger, der sich in dieses Unbekannte hineinbegibt. Nur ist Christus doch gar nicht unbekannt, wir kennen ihn doch genau in seiner Liebe. Und das trägt die Herrschaft Jesu. Christus will in Ihrem Leben seine Herrschaft aufrichten. Das geht Sie an. Das geht nicht von außen nach innen, sondern das geht von innen nach außen. Das ist die Art, wie Jesus wirkt. Jetzt kommt ein anderer Leitsatz, den ich Ihnen wichtig machen will. Dann beginnt der Himmel auf Erden. Am Himmelfahrtstag denken viele Leute nach, wo der Himmel ist. Der Himmel, das ist die Welt Gottes, unsichtbar unter uns. Christus in unserer Nähe. Aber dass Jesus den Himmel ausgerechnet darstellen will, seine Gegenwart, sein Reich in Menschen, das ist doch unglaublich. Wenn Sie die Natur betrachten, müssen Sie sagen, es gibt viel schönere Dinge als den Menschen. Die Berge und die Seen und die Bäume und die Blumen. Wer ein wenig Gefühl hat für die Schöpfung Gottes, der freut sich doch an all dem Schönen. Das Schlimmste in der Schöpfung ist der Mensch. Wie viel Gemeines, wie viel Böses findet sich in dem Herz eines Menschen. Man kann verzweifeln, wie erbärmlich der Mensch ist. Aber Gott lässt von seiner Planung nicht ab. Bei der Erschaffung war es sein Ziel, der höchste Punkt wird der Mensch sein, dem alles untertan sein wird in der Schöpfung. Außer Gott selbst. Das war Gottes Absicht, Gottes Ziel, auf das alles hingeschaffen war. Und das ist ja des Menschen Schuld, dass wir dieses große Bild, das Gott bei der Erschaffung uns geben wollte, tagtäglich verzerren. Man sieht nichts mehr von der Schönheit, die einmal geplant war. Und jetzt mit dem Kommen Jesu hat ja Gott nicht aufgehört, sondern hat Gott an der alten Sache weitergemacht. Da muss der Mensch in seiner ursprünglichen Schönheit wiederhergestellt werden. Das alte Bild muss wieder sichtbar werden. Darum wird Jesus so oft als das Ebenbild Gottes bezeichnet. Jetzt ist der Mensch endlich wieder das, was er sein sollte. Das war Gottes Ziel von Anfang der Schöpfung. Und Jesus hat es wieder sichtbar gemacht, wieder dargestellt. Aber nun will Gott auch dieses Bild bei uns wiederherstellen. Obwohl ja dieses Bild verzerrt ist. Wir haben Gott nicht geehrt, ihm nicht gedient. Wir wollen nicht seinen Willen tun. Und da kommt es in unserem Leben zu all diesen schweren Zerstörungen des wunderbaren Bildes des Menschen. Und das Wort Mensch wird ein so erschütterndes Wort von Schwäche, Elend, Ohnmacht und Bosheit. Aber nun kommt Jesus, mit seiner Himmelfahrt sagt er, da fange ich wieder an, das Reich herzustellen, indem er Menschen nicht bloß repariert, wiederherstellt, viel schöner als sie bei ihrer Geburt waren, indem er etwas weckt in ihnen, was sie gar nicht von sich selbst wecken können. Er macht Menschen schön, edel, rein, fein, gütig, freundlich, sanftmütig. Das sind alles Arten, die wir gar nicht an uns tragen. Das geht viel weiter als über unsere natürlichen Fähigkeiten unseres Charakters. Der Himmel soll auf Erden beginnen, im Leben von sündigen Menschen. Darum wird das so unterstrichen von Paulus. Christus in uns, der auferstandene und erhöhte Herr, legt seine ganze Ehre da hinein, dass er in Menschen wirken will. Jesus hat sich mit Vorliebe Leute ausgesucht, die einen ganz verdorbenen Charakter hatten, weil er daran zeigen will, wie er vollständig erneuern kann. Das macht mir immer wieder Mut, wenn man verzweifeln will an sich selbst. Jesus, du hast doch das Leben von Huren verändern können. Du kannst doch auch meinen Geist neu schaffen. Du hast doch Menschen umwandeln können. Du hast einen Hasser wie den Saulus zu einem Menschen der Geduld und der Liebe gemacht. Verändere du mein Herz, Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Wenn Sie fragen, wo Gottes Reich ist, in Ihrem Herzen, in Ihrem Leben, in uns, da rechnen die meisten Christen gar nicht, welche Verwandlung das geben wird. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich nicht viel halte von Lehren und von Mitgliedschaften und von großen Führerpersönlichkeiten, für die wir schwärmen. Um das geht's ja gar nicht. Das hilft uns nichts. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Christus, dem wir gehorchen und dem wir dienen. Da hat ein Prediger mal eine nette Geschichte erzählt von einem Kranken, der zu einem berühmten Arzt ging. Er hat lang genug bei anderen Ärzten es versucht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Und dann hat er gehört, da ist einer, der macht alle gesund. Und da ging er hin und die Sprechstundenhilfe macht die Tür auf und er sagt, ich möchte zu dem Doktor. Und dann sagt er, ja, der ist gerade verreist, aber es macht nichts aus, da ist ein Assistenzarzt da. Dann sagt er, nein, ich will nicht zum Assistenzarzt. Ach, warum? Der praktiziert doch auch in der Praxis. Sie können doch im gleichen Sprechzimmer behandelt werden, das sind die gleichen Geräte. Nein, ich will zum Arzt. Der ist es, der mich gesund machen kann. Es geht uns doch immer um eine Beziehung zu Christus. Alle anderen Fragen sind uns so nebensächlich. Es geht uns nicht um Mitgliedschaften in irdischen Vereinen und um menschliche Freundschaften, sondern ob ich zu Christus eine Beziehung habe, ob er mich heilen kann und ob er aus meinem Leben etwas ganz Neues macht zu seiner Ehre. Christus in uns, Paulus bezeichnet dies als ein Mysterium, als ein Geheimnis. Sagt, das ist ein Geheimnis, das war verborgen immer wieder. Und jetzt tritt es hervor, dass Christus in den Völkern der Welt seine Herrschaft aufrichtet. Ich bin sehr bewegt, wie wir auch durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder, die wir tun, manches hören in diesen Tagen von dem Wirken Jesu. Da war in Äthiopien 1927 der erste Missionar der Sudan Interior Mission in den Süden Äthiopiens gekommen. Kurz darauf brach der äthiopisch-italienische Krieg aus. Es ging durch viel Leiden. 1942 gab es dort 1000 Gläubige. Und nun schreibt zum zweiten Mal die Kale Haivet-Kirche Bitte um Hilfe bei Ihren Bibelschulen. Sie wissen ja, welches Leiden gerade über diese äthiopische Kirche geht. Wie Sie Ihre Bibelschularbeit machen. 3.500 junge Leute lassen sich ausbilden als Prediger. 800.000 Glieder fest eingeschrieben in ihren Gemeinden. 1.000 Evangelisten haben sie entsandt in Stämme, die das Evangelium noch nicht erreicht haben. Das kann Christus wirken. Christus allein. Er hat Macht. Das ist doch nicht die Tradition des christlichen Abendlandes. Das sind doch nicht die Lehren von Theologen. Das ist Christus, der in Menschen wirkt. Christus in uns. Sie ahnen gar nicht, was in Ihrem Leben werden kann, wenn Sie sich Christus öffnen. Und ich möchte es noch einmal unterstreichen, das hat Auswirkungen in Ihr Eheleben hinein, in Ihre Freundschaften, in Ihr Reden, in Ihr Tun im Beruf, in Ihr ganzes Wesen, wie Sie sich geben. Christus kann Menschen umgestalten und neu machen, ihnen ein anderes Herz geben. Christus in uns will wirken und uns zu Menschen machen, die ihm ganz ähnlich sind. Das, was Christus am Ebenbild Gottes wiederhergestellt hat, soll ja bei uns zum Vorschein kommen. Das hat Auswirkungen noch einmal bis in die Öffentlichkeit hinein, bis in den Alltag hinein, weite Auswirkungen. Wir werden doch den Christus in uns nicht einschließen wollen. Aber wesentlich ist uns, dass wir gehorsam sind. Nur so kann Christus wirken. Indem jeder von uns sich ihm verschreibt, diese Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen. Das ist Ihre Entscheidung, Ihr Ja. Herr, ich will dir dienen. Und doch ist es nur ein Vorgeschmack. Das ist das Letzte, was ich noch erklären muss. Es gab in der Geschichte der Christen immer wieder verhängnisvolle Fehlentwicklungen. Da haben Einzelne dieses missverstanden. Christus in uns. Und die haben sich plötzlich in ihren Versammlungen erhoben, sodass sie 3 Meter über dem Boden schwebten. Verstehen Sie, es waren keine Menschen mehr im Alltag. Das waren Leute, die sangen bloß noch Gregorianisch. Die konnten gar nicht mehr normal sein. Die waren nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen. Und die sagten, Christus in mir. Vielleicht haben das manche auch entdeckt, dass da neulich eine Diskussion war in unserem evangelischen Gemeindeblatt, um einen Satz einer Gebetsliturgie, wo es heißt, wenn ich rede, redet Gott. Und dann stand im Gemeindeblatt, das sagt ja auch schon Paulus gesagt, wenn Christus redet in mir, Christus lebt in mir, wenn ich rede, redet Gott. Kann ich nicht so sagen, wenn ich rede, redet Gott, wenn ich wirke, wirkt Gott. Wenn Sie mich ein bisschen kennen, wissen Sie, wenn ich wirke, wirkt oft Gott nicht, sondern wirkt meine Leidenschaft und dann wirkt mein ungeheiligtes Wesen. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, werden wir die Verfälscher des Evangeliums. Und wie oft haben Menschen hier das Reich Gottes ausgerufen? Und das war doch nichts als ihr Eigensinn, der für Christus hier sprach. Darum hat Paulus hier sehr klar hinzugefügt, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns. Das ist nur ein Vorgeschmack, damit das keiner verwechselt. Wir stehen, solange wir leben, und das sehen wir ganz nüchtern, und da unterscheiden wir uns von so ganz gefährlichen Sätzen, die heute gebraucht werden, von diesen Irrlehren, als ob wir einfach mit Christus gleichzusetzen sind. Das ist ein Geheimnis. Dass Christus durch uns sündige Menschen wirkt, da freuen wir uns drüber. Dass Christus uns gebraucht, in unseren Familien, durch unseren Mund wirken will. Herr, durch meinen schmutzigen Mund, durch mein böses Wesen willst du wirken. Ja, das ist ein Geheimnis. Aber nur einen Vorgeschmack kann ich überhaupt fassen. Denn ich ringe ja noch mit dem Alten. Wenn Christus in mir Wohnung machen will, dann war immer bei den Aposteln die Mahnung drin, darum leg das alte Wesen ab. Jetzt brich doch einmal mit der Sünde in deinem Leben. Jetzt gib doch Christus Raum. Das ist der Vorgeschmack von dem, was noch werden soll, wenn wir uns im Spiegel des Wortes Gottes betrachten. Sehen wir unsere Schwächen und unsere Fehler schonungslos. Ist gut, das bleibt auch so. Aber das ist eine Ermahnung, dass wir uns reinigen. Und dass wir nun mit dem Christus, der sich uns ganz geben will, ankämpfen gegen die Werke der Finsternis in uns. Dass wir sagen, Herr, zum Malme, brich, vernichte alle Macht der Finsternis. Wirf das raus aus mir. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Und zieh mich ganz hinein in deinen Machtbereich, dass das von uns gesagt werden kann, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Ob das Reich Christi bei Ihnen kommt, das ist meine Sorge. Ob Sie im Bereich der Herrschaft Christi stehen, das ist die Frage. Und Sie ahnen es nicht. Was Christus in Ihnen wirken kann und wird, wo Sie sich ihm ganz verschreiben. Amen. Und singen wir vom Lied 95, die Verse 4 und 5. Herr Jesus Christus, wir haben oft ausgeschaut nach Zeichen deiner Herrschaft und sind doch geflohen vor dem Anspruch, wo du unseren Alltag heiligen wolltest, wo du unser ganzes Leben mit allen Bereichen unter deine Wirkungsmacht hinunternehmen wolltest. Wir möchten dir danken für die Korrektur, dass wir nicht die Zaungäste deines Reiches werden, sondern heute die werden, in denen du wirken willst. Und dann gebrauche uns, dein Reich auszubreiten, heute in unseren Häusern und Familien, unter den Menschen, in denen wir leben, in unserer Stadt und in unserem Land. Herr, wir wissen nicht, wie viel Zeit du uns noch lässt in dieser Welt. Aber das wollen wir, ob es Tage, Monate oder Jahre sind. Mach du etwas Großes daraus. Benütze du alles, was wir sind und haben. Unsere Lebenskraft, unser Wesen, unsere Charaktereigenschaften, unser Geld, unseren Besitz und wirke du daraus etwas Großes und Bleibendes für dich, für deine Ewigkeit. Wollen dich auch bitten für all die, die in deinem Namen jetzt wirken wollen, angesichts der großen Nöte, der Ängste der Welt, in Leiden, in Hunger, dort, wo Menschen unterdrückt sind, wirke du durch deine schwachen Boten bleibende Frucht. Das kannst du. Wir möchten dich auch bitten für alle Dienste, die geschehen in unserer Gemeinde. Für alles, was wir auch in den kommenden Tagen uns vornehmen, sprich du durch die Worte, die wir reden werden in deinem Namen. Wirke durch die Zeichen der Liebe, die wir geben. Wirke durch all die kleinen Dinge, die wir tun. Dass es dein Tun wird in uns. Herr, und dann nimm du die Macht der Finsternis weg aus uns. Reinige uns ganz, damit du uns in Besitz nehmen kannst. Und dass wir etwas werden zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Lasst uns gemeinsam beten.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 95. Verse werden ja einem da erst richtig wieder lebendig, und das ist alles viel treffender gesagt, wenn man es in diesen Worten ausdrücken kann. Das sollte man auswendig lernen. Ist doch interessant, dass das doch in der Christenheit nie die Fragen eines Weltbilds waren in der Himmelfahrt, sondern die Frage, wie Christus in meinem Leben die Herrschaft übernimmt. Wir haben noch ein paar Dinge bekannt zu geben. Am nächsten Dienstag haben wir die besondere Gelegenheit, dass die Frau Johanna Dobschiner bei uns ist. Im Gemeindebrief, der auch hinten ausliegt, für die auswärtigen Gäste, die ihn nicht haben, da steht einiges darüber. Sie hat ein Buch geschrieben, das in 7 Auflagen erschienen ist, zum Leben erwählt. Sie ist jetzt etwa 53 Jahre alt, ist eine Berlinerin gewesen. Die Eltern hatten ein Geschäft und sie mussten als Juden nach Holland fliehen. Dort wurden zuerst ihre Brüder weggebracht und umgebracht, das beschreibt sie, dann ihre Eltern, und sie konnte zweimal fliehen, wurde zweimal gegriffen, konnte zweimal fliehen. Und der Mann, der ihr das Leben gerettet hat, wurde erschossen. Und sie ist Christin geworden. Das ist ein ganz seltenes Schicksal, was man bei Juden in dieser Zeit ja sonst gar nicht kennt. Ich weiß nicht, über was sie sprechen wird an diesem Abend. Sie hat bewusst gesagt, man möge sie nicht binden. Ich habe nur gehört von anderen, die sie schon persönlich getroffen haben, dass es ein ungemeiner Eindruck wäre. Ich möchte das Ihnen sagen, wir haben keine Handzettel, das müssen Sie mündlich weitergeben, da müssen Sie einladen am nächsten Dienstag um 20 Uhr im großen Saal. Jetzt am Sonntag ist die Tagung, Samstag, Sonntag am Wochenende, die Tagung des Schwarzen Kreuzes, die Arbeit, die sich den Strafgefangenen widmet. 1925 war es etwa, wo ein Gerichtspräsident von Celle diese Arbeit begründet hat. Es war sein Erkennen, wir können den Inhaftierten wirklich nur helfen, wenn wir sie dorthin führen, wo Christus etwas Neues aus ihrem Leben macht. Das ist eine Arbeit, die auf Wiedergeburt hin zielt, auf Erneuerung durch Jesus. Und das sind wenig Mitarbeiter, das Schwarze Kreuz leidet immer darunter. Das ist selbstverständlich. Es sind auch viele anderen Verpflichtungen, ich möchte sie nirgendwo herausreißen, aber ich meine, dass eine ganze Reihe von Christen auch heute hier in unserem Gottesdienst vielleicht sich dieser Arbeit öffnen müsste und hier mitarbeiten müsste. Ich möchte Sie einladen, hinten liegen vielleicht noch so Handzettel ein paar oder in den Plakaten sehen Sie es, am Samstag um 10 Uhr ein Vortrag, Samstagnachmittag, Sonntagnachmittag. Der zweite Gottesdienst am nächsten Sonntag wird von Pfarrer Kuhrmann gehalten, dem Seelsorger der Strafanstalt in Stammheim. Erste Gottesdienst halte ich, zweite hält der Pfarrer Kuhrmann. Dann liegen jetzt hinten diese Prospekte für unsere Israelreise auf 1982. Sommer, in einem Jahr ist das, aber wir wollten das doch zeitig bekannt geben und auch die Anmeldungen im Lauf dieses Sommers schon abschließen. Dann wurden vorher noch die roten Briefe verteilt von Fräulein Brinkmann in Thailand, die freut sich schon auf ihre
Rückkehr in den Heimaturlaub für ein paar Wochen nach Deutschland. Am 28. Juni werden wir ja einen Missionsmorgen mit ihr haben, mit so Mittagessen, Missionsmatinee. Heute geben wir unser Opfer für die Marburger Mission. Die hat einen wichtigen Dienst dort in Thailand, hat auch ihre Leute in den Flüchtlingslagern an der kambodschanischen Grenze. Wir halten diese Arbeit für sehr wichtig und sind sehr dankbar, dass wir auch mit dieser wichtigen Mission in Verbindung stehen. Ich habe schon neulich gesagt, nicht alles, was so laut schreit oft in diesen Missionswerken, ist das, was unterstützenswert ist. Man muss fragen, wo wirklich das Reich Christi getrieben wird. Und da muss man sich umschauen. Und diese Arbeit der Marburger Mission ist mir sehr wichtig. Arno Pagel hat hier viel mitgearbeitet. Reinhold Abraham, der so lange in Uganda war und auch uns die Kontakte dorthin geöffnet hat. Eine sehr von Gott benützte Arbeit. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.